Erneut machte er eine Pause, so lang, als wollte er jede der wartenden Frauen eingehend mustern. Sollten einige der hier Anwesenden ihm gar Versteck und Obdach gewähren, ihn warnen vor unseren Patrouillen und Lieder darüber dichten, wie er uns an der Nase herumführt? Der Seufzer, den er ausstieß, kam aus tiefster Brust. Nun, in dem Fall würde ich wohl doch an seiner Statt eure Kinder mitnehmen müssen. Denn schließlich kann ich nicht mit leeren Händen auf die Nachtburg zurückkehren, oder? O verfluchter silbernasiger Bastard! Warum hast du ihn nicht dümmer erschaffen, Fenoglio? Weil dumme Bösewichte sterbenslangweilig sind, gab er sich selbst zur Antwort und schämte sich dafür, als er die Verzweiflung auf den Gesichtern der Frauen sah. Ihr seht, es liegt ganz an euch. Die gepresste Stimme verriet immer noch etwas von der schmalzigen Süße, für die Capricorn sie einst so geliebt hatte. Helft mir, den Vogel zu fangen, den der Natternkopf so gern auf seiner Burg singen hören würde, und ihr könnt eure Kinder behalten. Anderenfalls... Gelangweilt gab er den Wachen ein Zeichen, und der Hänfling ritt mit zornstarrem Gesicht auf das sich öffnende Tor zu. Anderenfalls werde ich mich wohl leider daran erinnern müssen, dass in unseren Silberminen tatsächlich ein ständiger Bedarf an kleinen Händen besteht. Die Frauen starrten mit so leeren Gesichtern zu ihm hoch, als passte einfach nicht noch mehr Verzweiflung darauf. »Was steht ihr noch da?« rief der Pfeifer, während unter ihm die Knechte die Jagdbeute des Hänflings durch das Tor trugen. »Verschwindet! Oder ich lasse euch mit heißem Wasser übergießen, was sicherlich keine schlechte Idee wäre, da ihr alle ein Bad gebrauchen könnt.« Wie betäubt wichen die Frauen zurück, zu den Zinnen hinaufblickend, als würden dort schon die Kessel erhitzt. Fenoglios Herz aber hatte zum letzten Mal so schnell geschlagen, als die Soldaten in Balbudos Werkstatt erschienen und Mortimer mit sich genommen hatten. Er musterte die Gesichter der Frauen, die Bettler, die neben dem Pranger vor der Burgmauer hockten, die verängstigten Kinder, und Furcht machte sich in ihm breit. All die Belohnungen, die auf Mortimers Kopf ausgesetzt waren, hatten dem Silberfürsten keinen Verräter in Ombra kaufen können. Aber was würde nun geschehen? Welche Mutter würde den Eichelhäher nicht für ihr Kind verraten? Ein Bettler drängte sich durch die Frauen, und als er an Fenoglio vorbeihinkte, erkannte er in ihm einen der Spitzel des schwarzen Prinzen. »Gut«, dachte er. Mortimer wird also bald wissen, welchen Handel der Pfeifer den Frauen von Ombra angeboten hat. Doch was dann? Die Jagdgesellschaft des Hänflings zog weiter durch das offene Burgtor, und die Frauen machten sich auf den Heimweg, die Köpfe gesenkt, als schämten sie sich schon jetzt für den Verrat, zu dem der Pfeifer sie aufgerufen hatte. »Fenoglio!« Eine Frau blieb vor ihm stehen. Er erkannte sie erst, als sie das Tuch zurückschob, das sie wie eine Bäuerin über dem hochgesteckten Haar trug. »Resa, was machst du hier?« Fenoglio sah sich unwillkürlich besorgt um, aber Mortimers Frau war offenbar ohne ihren Mann gekommen. »Ich habe überall nach dir gesucht.« Despina umklammerte Fenoglios Hals und starrte die Fremde neugierig an. »Die Frau sieht aus wie Maggie«, flüsterte sie ihm zu. »Ja, weil sie ihre Mutter ist.« Fenoglio setzte Despina ab, als Minerva auf ihn zukam. Sie ging so langsam, als wäre ihr schwindelig, und Ivo lief auf sie zu und legte beschützend den Arm um sie. »Fenoglio«, Resa griff nach seinem Arm, »ich muss mit dir sprechen.« »Worüber? Es konnte nichts Gutes sein.« »Minerva, geh schon vor«, sagte er. »Du wirst sehen, es wird alles gut«, setzte er hinzu, aber Minerva sah ihn nur an, als wäre er eins ihrer Kinder. Dann griff sie nach der Hand ihrer Tochter und folgte ihrem vorauslaufenden Sohn mit so unsicherem Schritt, als wären die Worte des Pfeifers Glassplitter unter ihren Füßen. »Sag mir, dass dein Mann tief, tief im Wald versteckt ist und keine weiteren Dummheiten wie den Besuch bei Balbulus vorhat«, raunte Fenoglio Resa zu, während er sie mit sich in die Gasse der Bäcker zog. Es roch dort immer noch nach frischem Brot und Kuchen, ein quälender Duft für die meisten Bewohner von Ombra, die sich solche Köstlichkeiten längst nicht mehr leisten konnten. Resa zog sich das Tuch wieder übers Haar und sah sich um, als fürchtete sie, der Pfeifer wäre von den Zinnen herabgestiegen und ihr gefolgt, doch nur eine magere Katze schlich vorbei. Früher hatte es auch viele Schweine in den Gassen gegeben, doch sie waren längst verspeist, die meisten oben auf der Burg. »Ich brauche deine Hilfe!« Gott, wie verzweifelt sie klang. »Du musst uns zurückschreiben, du schuldest es uns. Mo ist nur deiner Lieder wegen in Gefahr, und es wird mit jedem Tag schlimmer. Du hast gehört, was der Pfeifer gesagt hat. Halt, 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 halt!« Auch wenn er sich selbst inzwischen oft genug Vorwürfe machte, von anderen hörte Fenoglio sie immer noch nicht gern, und dieser war nun wirklich ungerecht. Orpheus hat Mortimer hergebracht, nicht ich. Ich konnte nun wahrlich nicht voraussehen, dass mein Vorbild für den Eichelhäher plötzlich in Fleisch und Blut hier herumspaziert. Aber es ist geschehen. Einer der Nachtwächter, die die Lampen anzündeten, kam die Gasse herunter. Die Dunkelheit kam schnell in Ombra. Bald würden sie auf der Burg wieder mit dem Feiern beginnen und die Feuer des Rußvogels würden zum Himmel stinken.